Herr Richter, Sie sind, wie ein Kritiker mal anmerkte, ein perfekter Genrespringer. Und tatsächlich treten Sie nicht nur als Schauspieler in den unterschiedlichsten Rollen auf. Sie singen, Sie schreiben Theaterstücke und Bücher, sind Synchronsprecher und waren mal Deutschlands jüngster Showmaster. Mit der Popsendung Disco erreichten Sie in den 70er Jahren bis zu 20 Millionen Zuschauer. In Ihrer Biografie heißt es, genau eine Jugend lang, von 16 bis 29, war Ilja Richter der König von Deutschland. Und dann der Nachsatz, er hat es überlebt. Das klingt ja schon so ein bisschen ambivalent. Wie schauen Sie heute auf diesen jungen Mann?
Naja, wir wissen ja, wie es mit Königreichen aussieht. Die sind ja nicht mehr so en vogue. Und die, die sich halten, die halten sich ja mehr repräsentativ. Und ich war mit Sicherheit nicht König von Deutschland.
Die Ironie haben wir ja rausgehört, ja. Denke ich.
Aber das kommt auch nicht von mir natürlich, wenn die sowas schreiben, dann finde ich das sehr ulkig und sehr charmant und ironisch. Aber wie fühle ich mich heute? Im Rückblick muss ich sagen, je älter ich werde, desto mehr habe ich Verständnis für diesen jungen Mann.
Hatten Sie mal weniger Verständnis?
Ja, so als ich mit 30 Jahren aufhörte, diese Show zu machen, aus freien Stücken, da waren wir uns einig, das ZDF und ich. Ich wusste allerdings nicht, dass das ZDF mich danach fallen lassen würde und gar nicht mit mir in irgendeiner Weise etwas machen würde, was auch immer. Ich also dachte eigentlich mehr an Shows. Das war ein Cut, den ich mir so nicht vorgestellt hatte. Allerdings im Rückblick sage ich mir immer, wenn ich mir so vorstelle, was ich mir so alles gewünscht habe, wenn der größte Teil davon in Erfüllung gegangen wäre, wäre das ja auch wieder eine Katastrophe. Weil nämlich ein Teil dieser Wünsche, die ich hatte, gar nicht wirklich mehr umzusetzen waren. Ich träumte von Shows, die es ja gar nicht mehr gab. Und ich träumte von einem Entertainment, von dem träume ich heute noch, dass es mehr und mehr jetzt gibt, wie ich finde, ganz positiv. Mehr Entertainer, mehr komische Leute, aber...
Also Sie träumten von der Showtreppe oder was war?
Also ich liebe noch heute die Showtreppe, aber ich liebe sie ganz und gar geprägt von den Ironikern des Entertainments der 20er und 30er Jahre, die diese Treppe auch benutzten, aber sie ironisierten. Ich liebte und liebe nach wie vor im amerikanischen Entertainment, auch im Englischen findest du das, dass diese Dinge, diese Elemente benutzt werden. Aber dann eben auch durchbrochen. Ich habe das in Disco im Kleinen gemacht. Ja. Da gab es auch Showtreppen und es glitzerte und so weiter. Aber trotzdem wurde es ja ironisiert.
Ich war kein Showmaster, der Schauspieler geworden ist, sondern ein Schauspieler, der eine TV-Show moderiert hat. Ja. Haben Sie selber mal
genau.
so gesagt.
Genau, gab auch Ärger mit dem Redakteur. Ich habe sogar noch etwas deutlicher in einem anderen Interview gesagt, ich bin ein Komiker, der eine Plattensendung benutzt, um sich komisch an den Mann zu bringen. Das fand er natürlich nicht so doll. Dr. Weising, mittlerweile verstorben, nachdem er nicht mehr Redakteur war und nachdem wir die Disco-Zeiten hinter uns hatten, haben wir uns am besten verstanden. Und im Rückblick hat er gesagt, Ilja, ich wusste gar nicht, was du da machtest, habe ich gar nicht begriffen als das, was es wirklich war. Es war die Tätigkeit eines Producers, der etwas produziert und selbst dann präsentiert. Ich habe das damals nicht so ganz
realisiert.
Oder? Ja, er war halt sehr genervt davon, was ich, und damit sind wir auch beim Thema immer noch, was ich so liebte, Show. Und er sagte, wir machen eine Plattensendung. Ach, hier sag ich, darauf reimt sich aber wenig auf Plattensendung.
Das heißt, Sie haben eigentlich daraus mehr gemacht, ja, als dieser Redakteur das ursprünglich haben wollte. Sie haben ja dann auch die Popgrößen durch den Kakao gezogen mit Ihren Sketchen.
Aber auch immer nur im Rahmen dessen, was erlaubt war. Ich hätte gerne, wissen Sie, ich habe die Mittel, Sie haben das vorhin angetippt, die Mittel des Kabarets habe ich benutzt mit C, aber die Mittel des Kabaretts hätte ich gern benutzt. Und das ist ja bekannterweise dieser Unterschied zwischen C und K, heutzutage fast unwichtig geworden, leider Gottes, in der Umsetzung, weil ich den Eindruck habe, dass es weder Kabarett noch Kabarett ist, wenn man von Comedians spricht. Da gibt es gute und schlechte. das Wort Comedian ist eingedeutscht, übernommen worden. Das Wort Comedian in seiner wirklichen Bedeutung ist so falsch eingesetzt.
Hm. Wie noch Sie was? Haben irgendwann mal gesagt, also diese Durchschnittskabarettisten, die stören Sie.
Ach Gott, mich stört Durchschnitt immer. Und im Übrigen ist das eine ansteckende Krankheit. Und insofern habe ich selbst immer Angst davor gehabt und war auch übrigens nicht immer davor gefeit und habe mich manchmal auch infiziert damit, dass man, wenn man, je mehr man sich in dem unsäglichen Umfeld von Durchschnitt und Reproduktion, aber nicht Produktion befindet, dass das auch ansteckend ist. Und deshalb habe ich zumindest ab und zu das gemerkt und rannte dann fort zur nächsten Katastrophe oder zum nächsten Erfolg. Aber das ist sehr ansteckend. Das ist egal, wo man den Durchschnitt findet. Der ist immer ansteckend und unangenehm. Auch in der Politik sehen Sie das ja.
Apropos Durchschnitt, es ist ja doch ein Verdienst dieser Sendung gewesen, dass es ihr gelungen ist, damals in den 70er Jahren die ganze Familie vor dem Bildschirm zu bringen, also generationsübergreifend. Ja gut, sehen Sie das positiv im Rückblick?
Das ist positiv, aber das haben wir nicht allein durch diese Sendung geschafft und durch mich, der ich daraus eine Familiensendung gemacht habe, sondern das ist soziologisch und psychologisch nachvollziehbar eine andere Landschaft, in der das insgesamt noch mehr als heute möglich war. Mhm. Und Disco ist nur ein ganz besonderer Nenner im Zusammenhang mit Pop, Schlager, Schnulz, Rock, Sketchen. Das ist ein Format, von dem ich, als ich es mit erfunden habe, ja gar nicht wusste, dass ich was Neues erfunden hatte. Aber innerhalb der Landschaft haben sich ja die Familien zu Unterhaltungssendungen wie Karel eingefunden. Und heute schafft das der Fernseher, also als Lagerfeuer, ja nur noch bei Sport. Bei Sportveranstaltungen oder nennen Sie mir noch etwas. Also Wetten, das war es mal, das war das letzte Schlachtschiff der Unterhaltungsabteilung vom ZDF. Das gibt es ja nicht mehr. Kurzum, ich träumte von Shows, die es zu dem Zeitpunkt, als ich mich verabschiedete, gar nicht mehr gab. Das konnte mir gar nicht erfüllt werden.
Das große Publikum verbindet Sie immer noch mit dieser Rolle, dieser Kunstrolle des Ilja Richters in Disco. Und Sie haben mir gerade vor der Sendung erzählt, dass Sie auch Post manchmal noch bekommen von Fans. Und ein Brief hat Sie ganz besonders angerührt.
Also die Agentur hält viel von mir fern, was einfach zu albern ist und zu uninteressant. Und dann wird die Autogrammpost wird so gut wie es geht erledigt. Aber plötzlich hat sich ein Dichterbrief unter der Fanpost befunden. Deshalb habe ich ihn auch so spät geöffnet, weil ich damit etwas schlampig umgehe mit der Beantwortung, also das heißt mit Autogrammkarten und so weiter. Das war schon früher so. Und es gab da plötzlich eine Post und es gibt einen Dichter, der heißt Franz Josef Hermann und lebt in München. Und der schickte mir ein Gedicht zu, das heißt Disco-Fieber. Und ich dachte auch schon wieder, so ein Fan, der nostalgisch irgendwie zurückblickt. Ich gucke aber nicht zurück, lass die anderen zurückblicken. Ich gucke nach vorne und will auch keine Zeitmaschine und die Uhr wieder zurückdrehen.
Keine Sentimentalitäten.
Keine Sentimentalitäten. Und dennoch beschreibt er in dem Gedicht, das ich jetzt nicht ganz vortragen werde, das dauert einfach zu lang, dass da ein Dichter in seiner Dichterkammer sitzt und ganz alleine so vor sich hin denkt und wohl zurückblickt auch noch in das Manhattan, bevor die Türme fielen. Mhm. Und das ist ein trotzdem, wie ich finde, deutsches Gedicht. Denn da heißt es dann auf einmal so mittendrin, ich grätsch mal mitten rein, von deiner Disco-Kugel, die reflektiert, was eure Astralchefin ihr aktuell gebiert, ein Schaustück dies, das zutiefst dich stets erquickt und dich in andere Weltzeiten entrückt, Zeiten kosmisch, Zeiten entfernt, meilenweit von jenen, die vorherrschen bei euch zurzeit. Natürlich währt lang niemals dieses Augenglück, wär ja auch ansonsten ein gar wundersam Stück. Doch kaum, dass der Komet sich hatte verzogen, heut hinter Wolken kam, aus diesen herabgeflogen ein Wesen, ziehend ab vor deinem Fenster, eine Vogelstrip-Show als Herrentänzer, wie einst zu jenen Reisetagen in Manhattan, die halfen dir damals, die Liebe zu retten. Franz Josef Hermann und hat in verschiedensten Verlagen veröffentlicht und ich bin jetzt richtig neugierig geworden. Also das ist das erste Mal, dass ich im Zusammenhang mit Disco Fieber plötzlich konfrontiert werde mit etwas Poetischem und nicht mit etwas Nostalgischem in dieser Form, Nostalgischem in Richtung, ach waren das noch Zeiten und die Schlager waren so schön und alles war besser, denn das werden Sie alles von mir nicht hören.
Nee. Und er macht es ja sehr groß.
Was sagen von Sie Kosmos. Denn dazu?
Ja, ich finde, er macht es sehr groß. Es ist sehr schön und er macht diese Erinnerung oder diesen Moment, den er da beschreibt.
Die erste Zeile nur, die vor diesem Gedicht, die macht dann nicht weiter. Nur die, Nachmittag so, die schiefe Sonne steht tiefer über den Dächern gedeckt, nicht mit Schiefer, etc. pp. Also ganz privat. Und auf einmal geht da dieser, wie Sie sagen, dieser Kosmos auf. Und es hat eine andere Dimension.
Und so gefällt Ihnen das? Also wenn jemand so mit der Geschichte von Ilja Richter umgeht, da können Sie sagen, da bin ich neugierig nochmal.
Ich bin prinzipiell, ob es sich um mich handelt oder um etwas anderes, prinzipiell interessiert an Reflexionen über etwas und über Zeiten. Wenn es meine eigene Karriere betrifft, darf das sein. Das ist ja ein interessanter Vorgang. Wenn es bei mir etwas auslöst, im Zusammenhang mit jemandem, der sagt, weißt du eigentlich, dass zu dem Zeitpunkt dies und das passiert ist und mir das und das und das geschah? Und wenn das nicht allzu kitschig und allzu verklärend mir was klar macht, also mir was klar machen soll, ja, was eigentlich mehr zu ihm gehört, dann höre ich sehr gern zu. Sie dürfen nicht vergessen, Nostalgie ist eine Krankheit. Ähnlich wie mit der Durchschnittlichkeit, die eine ansteckende Krankheit ist, ist es mit der Nostalgie auch so, dass wir alle davon mehr oder weniger mal befallen werden. Aber ich kann zum Beispiel nicht darin baden und will also nicht darin baden. Ich möchte die Zeit.
Sie geben jetzt gerade ein wunderbares Stichwort, denn in Ihrem
Du kannst nicht immer 60 sein,
haben Sie so viele kluge Wortspiele und eines heißt, ich habe so viel Vergangenheit, ich brauche keine Nostalgie. Das passt ja eigentlich ziemlich gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Dann haben Sie aber trotzdem lange Zeit nach Disco über Ihre Familiengeschichte geschrieben. Es ist die Geschichte Ihrer Eltern dabei, die von Verfolgung und Überlebenskampf geprägt war. Ihre Mutter überlebte die Nazizeit, weil sie sich als arische Unterhaltungskünstlerin ausgab?
Nein, das ist nicht ganz richtig. Als arische Unterhaltungskünstlerin, das stimmt schon, aber sie war, um es mal zu verkleinern, sie tummelte sich als Komparsin mit falschem Namen. Und Komparsen müssen ja keine Verträge unterschreiben. Aber nach einer gewissen Zeit, ob in Diktaturen oder Demokratien, wenn das sich häuft, dann gibt es so ein Arbeitsverhältnis und dann kommt das Büro und sagt, in einer Diktatur ist aber gefährlicher, Frau Eppens, so nannte sie sich, sie hieß eigentlich Basch, jüdischer Name, ihre Papiere bitte, wann kommen ihre Papiere? Und sie hat einmal mit dem Nazi Karl Knapp, ohne dass der wusste als Nazi, dass er plötzlich mit einer einspringenden Kollegin, die aber Jüdin war, für eine krank gewordene Sketchpartnerin, dass er da mit einer Jüdin auf der Bühne stand, hat sie in der Plaza mal Sketche gemacht. Ja. Und dann ist sie geflohen. Also sie hat diesen Beruf natürlich nicht in der Nazi-Zeit ausleben können, weil das gibt es im ganzen Nazireich nicht. Deshalb bin ich jetzt auch so immens dafür, das zu korrigieren. Es gibt keine jüdischen Künstler in der NS-Zeit, die mit einer jüdischen Biografie in der eigenen Person hätten weiter Karriere machen können.
Sie hat es versteckt, sie hat es verdeckt. Das war ja diese Tragik, sagen wir mal so, dass sie ja immer höllisch aufpassen musste, dass sie sich nicht verrät. Ja.
Aber sie tummelte dann sich auch nicht mehr auf den Bühnen, weil auch die Komparserie, das ging nicht mehr. Ja. Sie musste durch 21 Städte fliehen mit einem sogenannten Wanderpersonalausweis. Das ist dem Krieg geschuldet und das war ihr Glück. Es gab provisorische Ausweise, wie wir sie alle kennen. Nur stand auf diesem, das ist unfreiwillige Satire, auf diesem Ausweis stand drauf, so ungefähr, also Ausweis für ausgebombte Reichsdeutsche, gültig bis Kriegsende. Und das wurde ausgestellt zu einem Zeitpunkt, wo schon viele Menschen nicht mehr daran glaubten,
an den sogenannten Endsieg.
Was ja vielen Menschen auch in Gesprächen oder auf Partys oder unvorsichtig irgendwo dahin gesagt, das Leben kosten konnte. Ja. Dieser Ausweis und die Hilfe des Steuerberaters Willi Schöne, der also schon die Eltern von ihr, also meine Großeltern, die ich aus den Gründen, die Sie sich vorstellen können, nicht kennenlernen konnte, weil meine Großmutter in Auschwitz umgekommen ist und alle anderen Verwandten auch. Mein Großvater ist 1935 allerdings gestorben und nicht im Lager noch. Ja, das ist so verrückt, dass sie also diesem Ausweis mit und der Hilfe von diesem Willi Schöne und ein paar wenigen Menschen ihr Leben verdankt.
Und ihr Vater war bei den Nazis im KZ als Kommunist im KZ, aus politischen Gründen. Ja. Ihre Eltern, die haben die Nazizeit, den Terror wirklich erlebt. Hat sich das auf den Alltag von Ilja Richter dann damals ausgewirkt oder wurde darüber gar nicht groß gesprochen?
Also, man soll ja nie in einer Radiosendung über etwas sprechen, was man vor der Sendung sich erzählt hat, weil der Hörer dann sagt, hey, ja, wie hat das? Aber ich probiere es jetzt aber trotzdem, ich durchbreche das Gesetz. Wir haben uns ja vorhin mal kurz darüber unterhalten, dass es in der Taz einen Artikel gab, der ist am 11. April, das ist der 50. traurige 50. Jahrestag gewesen, des Dutschke-Attentats. Und ich habe zum Beispiel aufgrund meiner Biografie ein Familienbild, also eine Familienaufstellung hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist aber nicht, ein Familienbild geschildert mit so einem kommunistischen Vater, der mit einem Rudi Dutschke nichts anzufangen weiß, der ihm viel zu akademisch ist, auch wütend ist auf diese intellektuelle Linie, als ehemaliger Kommunist, der war später ein enttäuschter Kommunist, aber links bleibt links. Auch nicht immer, wie wir wissen. Und ich schildere das, dieser Artikel, auch wenn man den nicht gelesen hat, ich spiele oft auch im Erzählen mit dieser Ambivalenz, dass ich sowohl kennengelernt habe, an meiner Hand zur Faust zu bilden und sie in der Tasche zu behalten, nennen Sie es Feigers, nennen Sie es opportunistisch, in einer solchen Musikshow wie Disco wäre man als Gastgeber bald geflogen, wenn man gesagt hätte, wozu ich manchmal Lust hatte. Gunter Gabriels Song mit dem Hammer in der Hand ist ein reaktionäres Lied, das möchte ich jetzt nicht ansagen oder
sie
auch nicht absagen.
Sie sprang von der Faust im Smoking.
Im Smoking, ja. Also das gab es und es gab die angepasste Mutter, die durch 21 Städte in der Nazizeit geflohen, immer in Angst, auch geprägt, wie viele Menschen auch nach dem Krieg sind diese Menschen natürlich geprägt von großer Vorsicht und Überangst. Und das prägt einen Menschen, ob nun mich oder andere, das ist einfach, das werden Sie immer wieder hören, das prägt. Und das hat mein Leben auch ein bisschen, das Leben ist immer anstrengend, aber das hat anstrengende Momente herausgefordert, wo niemand ahnte, was das jetzt für mich für eine Schwierigkeit ist, das zu ertragen. Und zwar so, dass man es ertragen muss, weil wenn man es dann sagt, kommt ja kein Ledermantel vorbei, der dich abholt. Aber zum Beispiel kommt das ZDF vorbei und sagt, das wollen wir von unserem Moderator nicht hören. Ja? Ich durfte in den Sketchen weder etwas über Parteien Kritisches sagen, nichts über die Kirche, nichts Sexuelles, nichts über Minderheiten, nichts.
Und es stand richtig im Vertrag oder war das ein
Nein, das wurde in der praktischen Arbeit, das ist das, was ich vorhin meinte, ja, mit Dr. Ja. Weising, passte schon darauf auf, dass die Sketche Kabarett bzw. Unterhaltung blieben, aber nicht Satire wurden. Vielleicht hätte ich nicht ganz so scharf satirisch schießen können, wie ich es heute mit Verlaub ab und zu mal kann. Aber heute bin ich auch nicht auf der Plattform, die ich damals hatte. Damals wollte ich gerne Georg Kreisler-mäßig losschießen. Und der wiederum ist ja kein tagespolitischer Kabarettist. Der ist überhaupt für meinen Ruf kein Kabarettist. Das ist ein Kabarettpoet. Ja. Und der hat auch nicht umsonst den Georg-Büchner-Preis bekommen. Und den verehrte ich seit meinem 14. Lebensjahr. Und damit rumzulaufen mit Ernst Busch und Georg Kreisler und dem Kabarett und Kabarett und der Weimarer Republik und dann eine Popshow zu machen, das war sehr anstrengend. Noch dazu mit einem Vater und einer Mutter, die als Verfolgte des Naziregimes sagten, halt den Mund, man weiß nie, was noch kommt. Das ist anstrengend.
Das glaube ich Ihnen sofort. Sie haben ja Georg Kreisler, das ist das richtige Stichwort, dann offenbar schon sehr früh, wie soll ich sagen, ins Herz geschlossen.
Mit 14. Ich habe mit 14 Jahren ganz privat einfach diese Kreisler-Platten geliebt, aufgesaugt, wie all andere zu dem Zeitpunkt Rolling Stones und Beatles. Daher auch mein merkwürdiger, altmodischer, anachronistischer Geschmack.
Also Sie haben schon früh durch Kreislers Brille geschaut.
Bestimmt, so habe ich dann auch das Programm, was Sie antippen, ja auch genannt und gehe immer wieder mal zu besonderen Anlässen mit meiner virtuosen
Klavieristin,
also eine Klaviervirtuosin, Sherry Jones, die auch von Kreisler sehr geschätzt wurde, gehe ich also auf Gastspielreise. Wir waren beim Kurt-Weill-Fest oder wir gehen zu den jüdischen Kulturtagen und so weiter. Kreisler ist ein Zeitloser, weil er einfach Lieder geschrieben hat, die eben, und da setzt dann eben das an, wo wir von Literatur sprechen dürfen, müssen. Wenn etwas zeitlos ist, weil es so großartig geschrieben ist, können wir ans Buchregal gehen und über die Jahrhunderte uns herausfischen, dass diese Dinge eben durch diese Zeitlosigkeit gelten. Ich lebe seit dem 14. Lebensjahr mit Sichtweisen und Formulierungen von Kreisler. Und Kreisler ist doch auch nur ein Synonym, ein Schlüssel ins Schloss der Vergangenheit. Weil als Kreisler in den 50ern zurückkam aus der Immigration, als junger Mann, da war der schon längst auch zu dieser Zeit der letzte Mohikaner. Weil es ja die anderen nicht mehr gab. Entweder waren sie tot, umgebracht, ja, oder im Exil geblieben. Und das, was er dort machte, das war die Tradition des Wiener Couplets. Er verehrte Hermann Leopoldi, der war aber unpolitisch. Und dann hat er eben angesetzt zu der großen literarischen Form.
Für das Gespräch haben Sie sich für den Chanson mit dem Rücken gegen die Wand entschieden. Mhm. Was zeichnet denn gerade dieses Lied aus, dass Sie sagen, das mag ich ganz besonders?
Na, das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man das hört, hört sich das an, wie gestern geschrieben. Und noch aktueller geht es gerade hier. Gute Literatur, ob Musikliteratur oder Geschriebenes, ist ewig, wenn ein paar Dinge in Metaphern daherkommen, die so gut sind, dass es einem fast unheimlich wird, dass es ja fast bedauerlich ist, vom Kunstgenuss her nicht, aber bedauerlich, dass sich immer noch nicht genug geändert hat, dass das immer noch oder wieder und noch mehr gilt, als was weiß ich, als er das, was weiß ich, in den 60ern ja geschrieben hat. Das ist, also das ist die große Kunst und das ist auch gleichzeitig unheimlich.
Ich glaube, wir haben die Hörer neugierig gemacht. Hier ist Georg Kreisler mit dem Rücken gegen die Wand.
Mit dem Rücken gegen die Wand streift man quer durch unser Land. Manchmal sieht man ein paar Kälber, bis man merkt, das ist man selber. Und man schaut womöglich weg, denn die Landschaft ist voll Dreck. Und die Politiker haben's Parteibuch im Gepäck. Mit dem Rücken gegen die Wand verliert man langsam den Verstand. Die Gedanken werden kahler, denn das Volk will's noch totaler. Und die Schulbücher sind dünn, denn es steht schon nichts mehr drin. Und die Warner und die Spinner, die sind alle noch viel dünner. Nur die Herren der Republik, die sind dick. Und man flucht, bis man heiser wird. Und man schreit, bis man leiser wird. Tante bringt Kaffee und Kuchen mit Sorbin und Sorban und Urin und Uran. Mit dem Rücken gegen die Wand legt man manchmal einen...
Georg Kreisler mit dem Rücken gegen die Wand. Gewünscht hat sich das Lied Ilja Richter. Ich bin Ulrich Horstmann. Ja, Ilja Richter, wir haben gerade von Ihrer Familie gesprochen und von der Vergangenheit und wie das in Ihrer Familie auftauchte. Sie haben ja mit Ihrer Mutter ein ganz besonderes Verhältnis gehabt, Stichwort Muttersohn. Sie sprachen mal, es sei gewesen wie in einer Hundeschule und Sie seien ein junger Königspudel gewesen. Das sind ja schon recht drastische Worte.
Ich habe es ein bisschen anders formuliert. Ich habe gesagt, wir waren vier Kinder und das Kunststück, die Pudelnummer konnte ich am besten, deshalb gab es für mich ein extra Zuckerl.
So. Also was dahinter steht, ist ja, dass Ihre Mutter mit Ihnen hart trainiert hat. Mhm. Alle Sketche wurden genauestens vorher geplant, geschrieben.
Ja. Also geschrieben, ja, sie hat sie nicht mit mir inszeniert, aber ich habe sie geschrieben und sie war mein Gegenüber. Geschrieben hat sie kein Wort, aber sie war eine Zuhörerin. Schreiben konnte sie nicht, aber sie konnte...
Aber sie hatte doch diesen Witzekoffer. Also
wir hatten zusammen einen Witzekoffer und wir haben aber auch viele Dinge erfunden und dann schrieb ich. Und sie hatte dann nochmal die Extraschere im Kopf, weil sie natürlich ängstlich, wie sie war, und andererseits auch wusste relativ schnell, wie der Hase läuft beim ZDF, beim Klaus Weising, dass sie, wenn ich mal eine Idee hatte, die etwas frecher war, dass sie dann sofort sagte, das macht er ja doch nicht, das bringt er ja doch nicht. Und dann stritten wir uns halt auch darüber, weil ich sagte, lass das meine Sorge sein, ich versuch's durchzubringen. Ich glaube, ich war die ganze Zeit in meiner Karriere damit beschäftigt, während Dieter Thomas Heck unausgesetzt damit beschäftigt war, laut dröhnend durch Bierzelte zu gehen und Riesengalas zu machen und dort das große Geld zu verdienen und in der Fernsehsendung genauso laut wie in den Veranstaltungen sicherlich war und sich da Schlösser quatschte, war ich damit beschäftigt, den Redakteur dazu zu bringen, noch eine Georg-Kreisler-Parodie einzubauen oder die und jene Pointe. Ich war also laufend damit beschäftigt.
Ist Ihnen das eigentlich jemals gelungen in den 12 Jahren?
Ja, es gibt eine Georg-Kreisler-Parodie, die können Sie sich auf YouTube angucken. Und die ist ein Paradebeispiel dafür, wie man unter Vermeidung von Literatur, wirklicher Satire, dennoch eine Art von kreislerischer Form einbringt. Das ist ein Sketch mit Harald Junke, da geht es um Boulevardtheater. in der Form habe ich dann plötzlich eine Kreisler-Parodie gemacht, indem ich eben mich an diese Gesetze haltend, aber die Form nutzte. Ja, aber es gab eigentlich viel kritischere Sachen, denen ich zum Beispiel in Disco solche Sachen, kann die ganzen Sketche nicht mehr auswendig, aber das, was mir am Herzen lag, das kann ich manchmal noch auswendig, wie zum Beispiel, ich habe über T-Rex und den Titel Children of the Revolution, geprägt von meinem Vater, was das Wort Revolution eigentlich historisch bedeutet, wie sie denn entsteht, warum sie sein muss oder nicht sein kann. Und da war Children of the Revolution für mich einfach unmöglich. Und dann habe ich dann wirklich, und das habe ich dann auch zum Beispiel durchgebracht bei Disco, das hat er mich dann singen lassen, wir sind die Children of the Revolution und richtig harte Boys. Ja, wir machen Revolution direkt aus dem Rolls-Royce. Dass sowas akzeptiert wird, nehmen wir gern in Plattenkauf und sagen uns nur in unserem Innern, T, was reckst dich auf?
Ja, bravo.
Also da hast du sozusagen auch noch, du hast also auch noch und sagen nur in unserem Innern, T, was reckst dich auf, ist sogar noch Jiddisch mit drin, indem ich T-Rex verscheißere und auch noch was reckst dich auf sage. Das sind so die Dinge, wo ich mich da besonders wohlfühlte, kam aber selten vor, dass ich mich wohlfühlte. Liegt wiederum daran, dass ich Unwohlsein nicht in Sketchform bringen sollte. Und was macht einen Sketch aus, einen guten? Unwohlsein. Weil nicht das Wohlsein, dann singen doch gemütliche Lieder und Schunkel. Ja, oder sing Kitsch, Schnulz.
Darf ich noch mal ganz kurz auf Ihre Familie zurückkommen? Lange vorher schon, Sie sind ja ein Kinderstar gewesen, also haben schon mit 9 Jahren auf der Bühne gestanden. Und Sie haben damit auch diesen Aufträgen mit dem Geld, was Sie dort verdient haben, Ihre Familie über Wasser gehalten.
Mit über Wasser gehalten.
Mit über Wasser gehalten.
Wir haben eine Pension, wir haben eine Familienpension gehabt. Und,
ja.
Und das war kleines Geld, ich kann Ihnen sagen, das war wirklich. Aber es war trotzdem wichtiges Geld im Rahmen des Budgets dieser armen Familie.
Also Sie können einer romantischen Vorstellung von Armut wenig abgewinnen.
Wenig.
Das haben Sie auch mal gesagt.
Mir wird ja schon schlecht, wenn ich Schlitze in Jeans sehe, da wo sie nicht hingehören. Und
aber die sind oft teurer, sogar diese Jeans, als die...
Das ist die Dekadenz bei der Sache. Ein müdes Lächeln, keine bitteren Worte, weil die, die sie tragen, sie, glaube ich, in aller Unschuld tragen. Dieses Fleisch, das da gezeigt wird, wird in aller Unschuld gezeigt, wenn das überhaupt geht. Es geht, zumindest im Zusammenhang mit diesen Kleidungsstücken. Es ist ein shabby Look, der sich ja auch fortsetzt im Zusammenhang mit altgetrimmte Möbel in Bars und so weiter. Da kann ich sogar noch sagen, naja, das hat sowas Bühnenbildmäßiges, aber Armut gespielt von Leuten, die nicht arm sind, mag ich nicht. Im Übrigen aber auch die, die gar nicht reich sind, tragen ja diese Mode. Also das ist ja jetzt nicht nur die obere Schicht, sondern das ist nur das Modediktat der Kaufhäuser, der Ketten, dass sie auch in der Masse nicht merken, was man da mit ihnen macht. Man parodiert, ohne es zuzugeben, Armut. Das empfinde ich bei dem Shabby-Look. Da habe ich dann Assoziationen. Löcher in Hosen müssen gestopft werden. Oder man kauft, um Gottes Willen, schnellstens eine neue und hoffentlich hat man das Geld. Das fällt mir bei Löchern in Hosen ein. Und im Übrigen gilt das, was ich jetzt gesagt habe, für den größten Teil der Welt und nicht für den Teil, wo man sich Hosen mit Löchern designt, kauft. Ja. Also insofern finde ich meine Empfindlichkeit da eine repräsentative, weil ich damit gar nicht allein bin, wenn du einfach diesen Erdteil verlässt und einen anderen aufsuchst. Erdteile aufsuchst.
Nicht? Geht Ihnen das auch so, wenn Sie Menschen sehen, die Lebensmittel wegwerfen und anderes? Ist das auch etwas, was Sie unangenehm berührt oder wo Sie sagen, das
mehr
ist
denn
nicht
je,
in Ordnung?
Mehr denn je, weil natürlich, als ich ein kleiner Junge war, ich nicht verstanden habe, dass mein Papa, der 9,5 Jahre gesessen hat, davon also 6 Jahre im Zuchthaus und 3,5 Jahre im KZ. Im Zuchthaus war es schlimm genug, aber da wurde nicht geschlagen. Aber im KZ war es schlimm, dass ich verstehen kann, wenn Essen auf dem Teller blieb oder so oder ich was wegwerfen wollte, dass ich das damals nicht so ganz verstanden hatte und lästig fand. Aber heute im Nachhinein, je älter man wird, nähern wir Söhne uns ja auch immer mehr, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Im Guten wie im Schlechten. In diesem Fall würde ich sagen, nicht im unbedingt Schlechten, den Vätern.
Ich komme jetzt nochmal auf Ihre Mutter zu sprechen. Mhm. Dieses enge Verhältnis Mutter-Sohn hatten wir angesprochen. Irgendwann haben Sie Ihre Mutter losgelassen, diese enge Bindung. Es hat sehr lange gedauert und in ihrer Biografie steht dazu ein Satz: Das Herz des Muttersohns ist wie ein Schwamm, ausgewrungen vom Mutterherz.
Mhm. Ja.
Können Sie diesen Satz nochmal erklären?
Ja, Muttersöhne sind lebensgefährlich, habe ich auch schon mal geschrieben. Also entweder schwul, Moderator oder in der Modebranche. Nun ist es nicht gefährlich, schwul zu sein. Heute Gott sei Dank nicht mehr. Und Moderator zu sein ist auch nicht lebensgefährlich. Und in der Modebranche auch nicht. Aber ich habe dann auch gesagt, oder Diktator. Weil die meisten Diktatoren von Caesar, da müssen wir wirklich nicht erst mit Hitler und so weiter oder mit Stalin anfangen, sondern die meisten Diktatoren dieser Weltgeschichte sind Muttersöhne. Und im Kleinen gilt das genauso, wenn du das nicht erkennst, und ich habe das erkannt, deshalb erstmal bin ich nicht mehr Sohn, weil meine Mutter nicht mehr da ist und mein Vater auch nicht, dann ist man nicht mehr Sohn, das habe ich erst sehr spät begriffen. Und außerdem habe ich die Mechanismen ganz gut erkannt und erkenne auch einen Muttersohn, wenn er mir was vormachen will. Im Kleinen sind sie lebensgefährlich, weil sie oft keine guten Ehemänner sind, weil sie im Kleinen das machen, was die Diktatoren im Großen machen. Der Schwamm, das ist das Herz, ausgewrungen, ausgesaugt von einer Mutterliebe, in der dann nicht mehr so viel Platz bleibt für die eigene Frau und für die Kinder.
Ja. Sie haben ja auch mal geschrieben, dass Sie in den 70er Jahren, Sie haben ja natürlich Kontakt mit vielen jungen Frauen gehabt und so weiter, aber die Liebe haben Sie dort nicht erlebt, sondern erst sehr viel später.
Also ich muss eine Liebeserklärung an die Frauen machen. Ich glaube, ich habe sehr viel Liebe erfahren, sehr viel Liebe von Frauen und auch Mädchen bekommen und habe geglaubt, dass ich sie, so wie ich sie zurückgab, dass das Liebe ist, in meinem Selbstverständnis von damals schon. Ah. Aber nicht heute aus dem Rückblick. Und im Rückblick kann ich sagen, habe ich relativ spät begonnen, das zu begreifen mit diesem, es ist ein Allgemeinplatz, aber Binsenweisheiten sind auch Weisheiten, ne? Also Liebe geben, Liebe nehmen. Du kannst nur, ob jetzt im sexuellen Bereich oder im großen Bereich der großen Liebe, inklusive der Erotik, im familiären, kannst nur was zurückbekommen, wenn du was gibst. Ich glaube, ich war kein Brutaler, aber ich war jemand, der keine wirkliche Zeit sich nahm für die Liebe. Ich habe aber die Frauen und Mädchen, die ich kennengelernt habe.
Aber Sie hatten doch sicher ein Liebesbedürfnis.
Ich habe ein Liebesbedürfnis, aber eins habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Also ich habe nie Frauen oder Mädchen mit meiner Mutter verglichen und gesagt, das macht meine Mutter, aber das ist ein Klassiker unter Muttersöhnen, das macht meine Mutter aber ganz anders. Also das ist jetzt bei meiner Mutter nicht gegeben und all dieser Scheiß. Das allerdings nicht, war ein anderer Muttersohn, die einfach so viel Aufmerksamkeit gebraucht hat und mich also da auch wirklich an die Kandare genommen hatte. Da war nicht viel Platz. Aber trotzdem wurde ich sehr, sehr aggressiv, wenn meine Mutter in irgendeiner Weise diese Frauen oder Mädchen verbal, in Abwesenheit meistens, dann waren sie nicht dabei. Das habe ich dann ihr am meisten übel genommen. Angriff, das mochte ich gar nicht.
Also war eine Abwertung da?
Ja, das klappte nicht. Also so ein Muttersohn war ich nicht, aber ich war einer. Eindeutig war ich ein Muttersohn und habe das erst sehr spät abgelegt.
Um jetzt nicht ein zu schlechtes Licht auf Ihre Mutter zu werfen, ja. Mutter, was ist so eine schöne Situation, die Sie mit Ihrer Mutter erlebt
haben? Ich kann Ihnen sagen, aus all dem, was ich jetzt eben Kritisches abgelassen habe, empfinde ich das Ganze nicht, wie es vielleicht manche Hörer tun, dann sage ich gleich, als ein negatives Porträt meiner Mutter, sondern als eine Erkenntnis über eine ganz bestimmte Art von Mensch, sprich Mutter. Und im Rückblick ist meine Liebe zu meiner Mutter und auch die Liebe zu meinem Vater, der hatte nämlich auch recht viele Fehler gemacht. Wir kommen auf die Welt und machen Fehler. Das ist so. Das ist auch unser Recht. Wir sind nur Skizze. Ne? Liebe ich meine Eltern auf neue Art. Nur ich liebe sie nicht auf die verkitschte Art, in der manche sagen, ja, aber so spricht man doch nicht von den Eltern. Schon gar nicht, wenn sie tot sind.
Also es ist eine erwachsene Liebe.
Es ist eine erwachsene, es ist eine neue Art von Sicht auf meine Eltern, ihre Hilflosigkeit und auch ihr nicht anders können. Man muss es auch immer sehen unter dem Gesichtspunkt Kinder ihrer Zeit. Das muss man wirklich immer machen und ich habe sehr liebenswerte, gute Eltern gehabt. Sie waren einerseits eine Katastrophe und sie waren andererseits hinreißend. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, Herr Richter, Sie haben mal gesagt, trotz meiner jüdischen Wurzeln lebe ich kein jüdisches Leben. Mhm. Sie haben auch mal diese Formulierung verwendet, ich bin ein 5-Minuten-Jude. Ja. Muss man sich so vorstellen wie ein Katholik, der nur zu Weihnachten in die Messe geht und ansonsten damit eigentlich wenig zu tun hat? Oder ist das anders bei Ihnen?
Ja, hat sehr viele Missverständnisse immer gegeben mit diesem Begriff. Und ich bin Ihnen dankbar, wenn ich es noch einmal vielleicht ein bisschen besser erklären kann, als ich es in der Vergangenheit erklärt habe. Keine Ahnung. Ein 5-Minuten-Jude bin ich deshalb, weil ich, wenn ich einen orthodoxen Rabbi, also das heißt also einen sichtbar einen Juden, denn wie sieht man das? Über die Straße gehen sehe, fühle ich mich ihm unmittelbar, direkt, verwandt, bekannt. Geht er aber weg von der Straße und ich gehe weiter meinem Leben nach, weiß ich nicht, wie mein Leben jüdisch sein soll, wenn ich doch die Feiertage nicht einhalte, die kulturellen Veranstaltungen nur bedingt aufsuche und kein jüdisches Leben lebe, meine Kinder nicht jüdisch erziehe. Erweiterung, wenn ein Jude einem anderen was antut, also israelische Politik, für mich besonders schrecklich, wenn ich mir sage, oh Gott, das ist schon wieder falsch. Das tut Israel nicht gut. Sehe ich, wie ein Jude erschlagen wird oder angegriffen wird, oder ein Schwarzer, sage ich bei dem Schwarzen, das geht mir völlig gegen meinen Gerechtigkeitssinn, das ist eine Katastrophe, dieses Schwein, dieser Kerl. Ja. Fangt ihn, holt ihn, ja? Wird ein Jude erschlagen, geht es mir unmittelbar direkt an die Nieren, weil es sozusagen, das ist einfach jemand aus der genetischen großen Familie. Und deshalb ist das eine nur ein Gerechtigkeitssinn und das andere ist Betroffenheit aus eigener Biografie. Habe ich das jetzt versucht?
Ich denke, das war verständlich.
Und das sind nur die 5 Minuten und alles andere ist nicht gelebtes jüdisches Leben.
Es gibt auch einen Film darüber mit der Frage, was ist das eigentlich, ein Jude? Damit haben Sie sich intensiv auseinandergesetzt. Ja. Sind Sie der Antwort inzwischen näher gekommen?
Also dieser Film von Ravi Kamelka ist wunderbar und ich habe alle möglichen Menschen getroffen, die ich nie zuvor getroffen hatte, die ich nicht kannte und daraus ergab sich dann unterm Strich eine ganze Menge für mich. Aber wenn Sie mich das fragen, ob ich jetzt auf einmal nach dieser Sendung angefangen habe, jüdisches Leben zu leben, natürlich nicht. Das muss man irgendwann beginnen und konsequent durchziehen und nicht anhand einer Sendung. Aber es hat mich weitergebracht in der Bestätigung dessen, was ich eben gesagt habe, für meinen Gefühlshaushalt.
Ja, Sie haben das in dem Film als so eine Art Lebensfrage.
Mir ist das Bewusstsein für unsere Mütter und Väter und auch für die geschlagenen Mütter und Väter, das ist ein Schmerz, den habe ich mir nicht bestellt. Und mit dem gehe ich auch nicht hausieren, das ist auch kein Prädikat. Das kriegt man einfach mit. Und das andere ist der Humor und der Berliner Witz. Und diese Mischung aus Berliner Witz und einer gewissen Melancholie und einer ganz bestimmten Art von Komik, das, glaube ich, trage ich mit mir rum und habe auch durch so eine Sendung auch mit diesen Begegnungen, worüber man da lachen kann und worüber man weinen kann, habe ich immer mehr begriffen, dass ich eben in vielen Dingen jüdisch fühle. Vielleicht jüdisch fühle, aber nicht immer jüdisch denke. Denn schnell wird ja jüdisches Denken auch mit Zionismus gleichgesetzt. Und wir können doch wohl verbindlich sagen, dass das eine mit dem anderen was zu tun haben kann, aber nicht muss.
Sie haben ja als Schauspieler das Stück von Erik Emanuel Schmid, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, viele Jahre
gespielt. 7 Jahre, ja.
7 Jahre sogar. Das erzählt ja die Geschichte, wie ein alter muslimischer Kolonialwarenhändler und ein kleiner jüdischer Junge in Paris der 60er Jahre zueinander finden. Und irgendwann haben sie gesagt, ich spiele es nicht mehr weiter, weil sie gemerkt haben, dass das Publikum anders reagiert hat als vorher, an anderen Stellen gelacht hat.
Nein, das ist nicht der Grund. Ich habe nur an bestimmten Städten gemerkt, dass es auch falsche Lacher gibt und deshalb habe ich nicht aufgehört, weil falsche Lacher gibt es immer. Machen Sie den Fernseher an und Sie werden ein Festival der falschen Lacher erleben. Ich habe mit dieser Figur, das ist die längste Zeit, die ich mit einer Figur mich beschäftigt habe und habe in verschiedenen Lebensstadien Schmerz und Humor gute Zeiten, schlechte Zeiten, was ist das für ein Titel, irgendwie mit dieser Figur verarbeiten können. Und nach 7 Jahren habe ich das Stück weggelegt. Und ich finde übrigens auch aufgrund der verschärften Situation zwischen Moslems und Juden, empfinde ich auch das Stück nicht unbedingt mehr als das, was ich jetzt unbedingt spielen würde. Aber das war nicht der Hauptgrund, wie gesagt, 7 Jahre. Sondern das ist auch ein bisschen romantisierend. Und bitteschön, das Stück spielt in den 60ern. Mit dem Lächeln, das der Herr Monsieur Ibrahim dem kleinen Jungen empfiehlt, kommst du heute auch nicht mehr durch die Ghettos.
Wenn es um Antisemitismus geht, wird ja inzwischen mehr darüber diskutiert, wie der Antisemitismus bei Flüchtlingen, bei Muslimen, wie ausgewachsen der ist. Es kommt immer wieder zu Vorfällen. Wie nehmen Sie diese Situation wahr? Ist das für Sie eine Veränderung oder ist das etwas, was Sie auch ängstigt?
Ich glaube, dass alle Menschen immer mehr ängstigt, die ein friedliches Zusammenleben wollen, dass die Dinge so eskalieren, dass eben ein Mensch mit Kippa, in diesem Falle jetzt neulich sogar ein Araber, der wissen wollte, wie weit man denn gehen kann und ob das wirklich gefährlich ist, von einem syrischen Flüchtling, wie ich Jungen las, übelst angegriffen wurde, verletzt wurde, dass das natürlich Dinge sind, die jetzt ein bisschen mehr verschärft uns klar machen, dass es so nicht weitergeht, dass wir nicht einfach uns in so einer Art Sonntagsdiskussion immer wieder mal darüber unterhalten, sondern dass auch unser tägliches Leben Dinge hineinkommen, die unser Leben auch verändern. Und das ist doch schon seit ein paar Jahren so. Also das natürlich beschäftigt mich das.
Ja. Fragt Ihr Sohn Kolja auch danach?
Ja, mein Sohn ist antifaschistisch erzogen worden. Und
der ist inzwischen 14?
16 ist er. 16. Und am 3. Mai gab es die Gedenkfeierlichkeiten für Befreiung von Hamburg-Neuengamme, dem KZ Hamburg-Neuengamme. Mein Vater ist in einem Außenlager von den Briten befreit worden mit den anderen Kumpels. Und mein Sohn hat dann mit mir ein Lied, das ich vor 37 Jahren mal für die Friedensbewegung geschrieben hatte. Das singt ein Altonaer Chor, ein Laienchor, ein gemischter Chor. Aber mein Sohn hat dann auf der Bühne die Anmoderation gesprochen, warum wir am 3. Mai, Befreiung des KZ Hamburg-Neuengamme, der Außenlager, und des Gedenkens an die Opfer auf den Schiffen von Kap Arkona und Tilbeck, wo Menschen absichtlich untergehen mussten, weil diese Schiffe dem Tode geweiht waren von den Nazis. Geweiht nicht, sondern dem Tode bestimmt. Das Wort geweiht ist sofort mal wieder gestrichen. Und mein Sohn steht dann da und moderiert dann an, warum das Lied heute am 3. Mai 8. Mai heißt. Warum wir am 3. Mai den 8. Mai feiern sollten. Und da weiß ich dann auch, warum das mein Sohn ist, weil er so etwas nicht nur vorträgt, sondern weiß auch, warum er das macht. Nämlich, dass der 8. Mai eben nicht nur der Tag der Kapitulation ist, rein historisch, sondern eben ein Tag der Befreiung.
Sie haben mit sehr viel großen Gefühlen und Zuneigung über Ihren Sohn geschrieben in Ihren Büchern. Sie sind ein später Vater. Mhm. Ist das auch ein Privileg für so einen jungen Menschen, dass der Vater dann eben schon mit mehr Lebenserfahrung, mehr Hintergrund ihn erzieht?
Nee, ich glaube, das sollten die Väter mal schön wegstecken, dass sie glauben, dass das Privilegien sind, dass die Söhne davon profitieren. Sollten sie davon profitieren, werden sie es irgendwann uns schon sagen. Mhm. Entweder sind wir dann noch da, dann hören wir das gerne, oder wir sind nicht mehr da, dann hören wir das vielleicht trotzdem, wenn wir es jetzt mal, ja, religiös oder auf einer anderen Ebene oder auch nicht hören.
Das Sie haben mal gesagt, ich bin ein alter Vater mit einer noch älteren Seele.
Das ist bestimmt wahr. Das ist bestimmt wahr.
Es gibt sicherlich auch Sachen, die Kolja nervt an seinem Vater.
Ja, sicher, sicher. Klar, aber ich glaube, am wenigsten nervt ihn, dass wir ab und zu über die Vergangenheit Deutschlands, auch über das Bewusstsein der Großeltern, ja nun, ne, seiner Großeltern, da ist dann auf der väterlichen Seite, also auf meiner Seite ist dann der KZ-Häftling und auf der mütterlichen erzähle ich ihm dann von der Großmutter, der Verfolgten und diese Erzählung darüber, dass da die Menschen nicht mehr leben, dass er keine Verwandtschaft hat auf der väterlichen Seite. Von meiner Seite her kann ich mit keiner Oma, keinem Opa, keinen Onkels und Tanten dienen. Auf der jüdischen Seite, also auf der mütterlichen von mir. Ja. Denn der Papa war ja kein Jude. Da gibt es Verwandte, aber da ist der Kontakt ehrlich gesagt nicht sehr groß. Und auch das Interesse nicht so groß. Er interessiert sich für die Vergangenheit und ist auch ganz gegenwärtig damit. Also der geht sehr gegenwärtig damit um. Er schreibt so auch schon so als junger Mensch für die Grünen in so einer Zeitschrift Artikel, geht in den Bundestag und beobachtet dort den politischen Alltag. Ja, der ist politisch interessiert. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Ilja Richter, Sie haben mal vor einiger Zeit gesagt, vor 10, 20 Jahren hätte ich mir nicht begegnen wollen. Mhm. War das der Ausdruck einer Krise, die Sie hatten?
Ich glaube, dass ich es heute anders ansetzen würde. Ich würde die Zahl verändern. Ich würde sagen, da bin ich ein bisschen streng mit mir gewesen im Zusammenhang mit was weiß ich, in welcher Krise ich mich da befand, dass ich vor 10 oder 20 Jahren sagte. Ich würde sagen, so vor 30, 40 Jahren. Ich glaube, dass ich im Umgang ganz nett war, wenn man mich traf. Als ich war kein unangenehmer Zeitgenosse. Ich war weder arrogant und habe Menschen schlecht behandelt. Da hätte mein Vater mir was erzählt als wirklich, auch als ehemaliger KZler. Mhm. Wirklich. Da. Und meine Mutter, die auch, die hätte. Sondern ich glaube, dass ich in diesem Kokon war, dass es für mich nur Show gab und das andere, was es auch gab, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass ich mit meinem politischen Bewusstsein und mit meinem Schmerz über ganz bestimmte Dinge, dass ich meine Wurzeln nicht freilegen sollte, ja, dass ich damit zu kämpfen hatte. Und das ist aber auch das Privileg eines jungen Menschen. Bei mir ist es eben so, bei den anderen ist es so. Da muss man ja nicht unbedingt jemanden mit einer Showkarriere nehmen, ne? Das war eben, der eine aber kann in seiner Jugend das ausbrechend rausbrüllen und sagen, ich will aber jetzt dies und nicht das und so. Und ich konnte das eben nicht. Und deshalb war ich auch in bestimmten Dingen, vielleicht auch in der Liebe, was ich vorhin zum Beispiel meinte, das ist für mich eine Erklärung, auch nicht so frei und offen, mir Zeit zu nehmen. Denn ich hatte keine Zeit. Ich schrieb innerhalb von 14 Tagen die Sketche und dann ging es zu den Vorbereitungen und dann wurden die Sendungen gemacht. Und wenn ich mir bedenke, was ich da verdient habe an Geld, ist es wirklich im Verhältnis zu dem, was es an Lebenszeit gebracht hat und wie das ZDF da mit mir verfahren ist, aufgrund meiner Unerfahrenheit und auch meine Eltern wussten nicht Bescheid über Gagen, ist das wirklich große Lebenszeit gewesen. Und das, würde ich sagen, war für Frauen und Mädchen und vielleicht auch für die Menschen sonst so, die mit mir befreundet sein wollten und es auch waren, schwierig.
Sie haben ja immerhin mal gesagt, es sei auch nicht leicht, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein.
Aber ich habe mich immer bemüht darum und ich war, glaube ich, damals auch darum bemüht, aber das ist aus den Gründen, die ich eben Ihnen eben genannt habe, sehr schwierig, wenn so wie, man muss sich Zeit für jemanden nehmen. Und angenehmer Zeitgenosse, da zieht mein Sohn zwar die Augenbrauen hoch, weil er das schon 1000 Mal gehört hat, aber ich bleibe auch dabei. Übrigens, je härter die Zeiten werden, mit Menschen, die auf Menschen mit einer Kippa einschlagen oder auch auf die insgesamt verrohende Sprache, an der das Fernsehen und die Werbung und die Medien ja nicht ganz unschuldig sind.
Ja, Sie sprachen mal jetzt von diesen ruppigen Zeiten, in denen.
Ja, es sind ruppige Zeiten. Es ist eine hohe Zeit der Unkonzentration. Eine hohe Unkonzentration ist sozusagen ein Beleg für Lieblosigkeit, weil man Liebe auch sehr stark mit dem Begriff einer großen Konzentration verwenden sollte. Wenn ich jemanden liebe, konzentriere ich mich auf denjenigen und warum ich den liebe. Und das kostet Zeit. Und deshalb, glaube ich, ist es immer schwieriger, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Der soll sich nämlich nicht blind anpassen und devot herumlaufen. Und auch nicht so ein sanftmütiger, kann ich schon nicht leiden. Gutmenschentum kann ich auch nicht leiden.
Aber ist vielleicht dieser Begriff des Gentleman?
Gentle, to be gentle. Wenn man das nicht so affektiert, in dem Sinne eines Oscar Wilde, der nicht affektiert ist, eine andere Zeit, aber der sehr gescheite Sachen innerhalb seiner Zeit geschrieben hat. Aber wenn man das nicht so in einer antiquierten Form gebraucht.
Also Sie haben ja mal so gesagt, ich helfe da, wo ich sehe, dass Hilfe gebraucht wird, aber ich gucke da weg, wo es vielleicht peinlich werden könnte.
Also absolut, also das hat mir mein Vater schon beigebracht und der kommt ja aus einer proletarischen Familie und nahm das Wort Gentleman nicht in den Mund, aber er hat mir halt gesagt, als ich ein kleiner Junge war, weißt du, was ein Engländer ist? Also das hat er mir gesagt, ein Engländer, er meinte damit den Gentleman, wenn also eine Dame auf der Straße den Rock verliert, dann nimmt er die Zeitung, stellt sich davor und liest weiter, bis die Dame sich den Rock wieder angezogen hat. Ich finde das ziemlich süß von dem und letzten Endes bei aller Süße sehr treffend. Wenn im Restaurant, ich bin ein richtiger Restaurantgeher, ein Kellner ein Tablett fallen lässt mit Sachen, das kann so groß sein, wie es will, so voll sein, wie es will, glauben Sie mir, ich werde mich bemühen, ich zuck dann kurz, weil es so laut ist, ich schaue da nicht hin. Ich schaue nur hin, wo Hilfe geboten ist und wo ich eine Chance sehe, dass ich was machen kann. Wenn 10 Rocker und da in der Ecke stehen und es niemand dort ist, den ich mitaktivieren kann, weiß ich nicht genau, was ich mache. Ich werde versuchen, Hilfe zu holen, aber ob ich mich gegen die 10 Rocker oder 2 auch schon,
wir leben ja leider in Zeiten, wo man gerne hinguckt, wo eben genau das Unglück der anderen Menschen
zu betrachten ist. Ja, und dann auch noch ein Handy, und dann auch noch ein Handy rausholt.
Ja.
Ein angenehmer Zeitgenosse ist nicht ein Mensch, der sich prinzipiell anpasst, sondern der, glaube ich, angepasst an die harten Zeiten, sich gentle und gerade deswegen gentle benimmt. Das ist sehr schwer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.